NIS 2 ist nicht dafür da, um Unternehmen zu ärgern. NIS 2 ist dafür da, um eine sichere Infrastruktur in Deutschland oder auch direkt in den Unternehmen aufzubauen. Und das ist halt der wichtige Punkt. Hier geht es auch darum, dass wir auch eine sichere Wirtschaft in Deutschland haben. Sobald man mehr als 50 Angestellte hat oder einen größeren Umsatz von 10 Millionen Euro, dann gilt man erstmal, okay, ja, es ist relevant, und dann muss man quasi in die Branchen schauen. Und das ist halt super gefährlich, weil es bringt gar keinen Mehrwert.
Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, hier einmal noch Werbung in eigener Sache. Du bist erfahrener IT-Consultant und auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Wir bei MindSquare suchen Verstärkung für unser SAP-Team. Zum Beispiel den SAP Solution Architect SuccessFactors oder den Senior Pre-Sales Consultant SAP Technology. Bei MindSquare übernimmst du von Anfang an Verantwortung und kannst deine Expertise einbringen. Dich erwarten vielfältige Kunden, spannende Branchen und interessante Aufgaben. Wenn das interessant ist für dich, bewirb dich jetzt unter mindsquare.de/karriere. Hallo und herzlich willkommen beim SAP-IT-Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über NIS 2. Was ist das? Wofür brauchen wir das? Es gab jetzt Bewegung, Gesetzgebung. Es ist nicht mehr nur Theorie, es kommt tatsächlich. Und es ist tatsächlich auch relevant für Unternehmen abseits nur von der IT. Für SAP auf jeden Fall auch relevant, auch fürs Management und eben halt auch nicht nur ein CISO-Thema. Sagt jedenfalls Max Beckmann, den habe ich mir heute dazu eingeladen. Hallo Max.
Hallo Tobias.
Max, du bist Strategieberater mit Fokus auf SAP Security und Compliance bei der MindSquare und berätst unsere Kunden zu den drängendsten Fragen moderner IT-Landschaften, nämlich klassische Cybersecurity, SAP-Sicherheit und Berechtigung und bis hin zu Compliance im Umgang mit KI-Systemen. Erfolgreiche Projekte hast du zum Beispiel beim Energiedienstleister NEW AG und bei der Paulaner Brauerei durchgeführt. So, und heute hilfst du uns beim Thema NIS 2. Da bist du gerade in vielen Kundenprojekten unterwegs. Und ja, sag doch mal, was vielleicht mal for starters, ja, das ist jetzt irgendwie jetzt aktiv geworden, ist schon letztes Jahr zum Gesetz geworden, aber jetzt ist es in Kraft getreten. Es gibt da irgendwie auch Deadlines und so, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber erstmal, was ist denn NIS 2 überhaupt? Also was steckt da drin, so mal auf dem Bierdeckel quasi?
Ja, also NIS 2 grundsätzlich steht für Network and Information Security und ist eine EU-Norm, die jetzt ins nationale Recht überführt wurde. Und der Ziel oder der Kerngedanke dahinter ist ein durchgängiges IT-Sicherheitsniveau in den relevanten Unternehmen in Deutschland zu etablieren.
Und jetzt ist das aktiv, genau? Also wir nehmen das heute auf am 12. März 2026. Ich habe heute Morgen noch bei Heise Online einen Artikel gelesen irgendwie, dass es da ja jetzt auch so eine Registrierungspflicht gab irgendwie und dass so, ich sag mal, die Rücklaufquote da noch so lala ist. Wie das genau funktioniert, kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber auf jeden Fall ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt mega Wellen schlägt, dass alle aktiv werden, sondern alle haben eher so ein bisschen schlechtes Gewissen und schlechtes Gefühl. Also wie nimmst du das da gerade wahr?
Ja, tatsächlich. Jetzt mit der Deadline am 6.3. war es, also jetzt vergangenen Freitag, war die Registrierung von den NIS 2 relevanten Unternehmen verpflichtend. So, und ich habe auch an dem Freitag noch mit vielen Kunden gesprochen zu dem Thema und die haben auch alle gesagt, nee, das machen wir heute Nachmittag. Wir haben so ein bisschen auf dem letzten Drücker. Und da ist tatsächlich ganz spannend. Vor 2-3 Wochen waren so ungefähr 3.000-4.000 Unternehmen registriert. Und jetzt, ich habe auch den Beitrag gelesen, sind es ungefähr 11.500 Unternehmen, die sich jetzt auch wirklich mit der Deadline registriert haben. Schätzungsweise vom BSI sind aber 35.000 Unternehmen, die hier drunter fallen. Also wir haben hier noch einen großen Gap. Jetzt sind wir ein paar
Werke. Fehlen noch 2-3.
Genau, 2-3 fehlen noch. Und wir haben jetzt halt einen Gap von ungefähr, ich sag mal, 20.000 Unternehmen. Und jetzt ist halt die große Frage, wie wird darauf jetzt reagiert? Das heißt, was macht das BSI dann jetzt mit den Unternehmen, die sich nicht registriert haben? Weil hier ist grundsätzlich der erste Punkt, wo ein Compliance-Verstoß da ist. Und das bleibt jetzt erstmal spannend an dem Punkt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Da kann ich jetzt auch nur drauf warten, wie das BSI reagiert, um dann nächste Schritte zu gehen.
Also die Vermutung war ja, dass irgendwie Bußgelder ausgelöst werden. Jetzt Okay, es gab da so ein Registrierungsding. Ich meine, das kannst vielleicht, sag mal was dazu, also was musste man da machen genau?
Genau, es gibt vom BSI auch ein Registrierungsportal. Da vielleicht ganz kurz zu, für die Unternehmen, die NIS 2 relevant sind, war es verpflichtend, sich proaktiv zu registrieren. Das heißt, keiner ist auf die Unternehmen zugegangen und hat gesagt, hi, ihr müsst euch eben für NIS 2 anmelden, sondern das musste vom Unternehmen selber gemacht werden, ebenso wie die Betroffenheitsprüfung. Da hat der BSI auch einen Fragenkatalog bereitgestellt und dann musste jetzt zum 6.3. sich registriert werden und das ging über ein Portal vom BSI, wo man sich dann mit einem Unternehmens-Elster-Zertifikat dort eintragen lassen konnte.
Okay, also dann gibt es jetzt Leute, die das gemacht haben, die haben schon erkannt, dass sie NIS 2 relevant sind, ja, oder dass NIS 2 für sie relevant ist. Und dann Unternehmen, die das jetzt noch nicht gemacht haben, aber das wahrscheinlich eigentlich machen müssen.
Ja.
So, dann ist natürlich jetzt die Quizfrage, also kann passieren, dass ich jetzt als Unternehmen sozusagen in der unbewussten Inkompetenz bin, dass ich gar nicht weiß, dass das für mich relevant ist und ich das jetzt zum ersten Mal höre, ja. Okay, jetzt. Das ist ja irgendein, ich sag mal, IT-sicherheitsrelevantes Gesetz, was so Vorgaben macht.
Ja.
Und jetzt sind wir ja hier eigentlich in einem SAP-IT-Podcast. Ne? Wir reden ab und zu mal über SAP-Security und IT-Security auch so. Aber vielleicht erstmal vielleicht den Elefanten im Raum einmal kurz ansprechen. Ist das überhaupt relevant für den SAP-Bereich? Also inwiefern ist das aus deiner Sicht jetzt hier etwas, wo auch die SAP-IT sich mit beschäftigen muss?
Ja, ist es auf jeden Fall, weil ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, NIS 2 hat den Kerngedanken, ein ganzheitliches, ein durchgängiges IT-Sicherheitsniveau in den Unternehmen zu etablieren. So, da geht es grundsätzlich um die informationstechnischen Systeme, die für die Wertschöpfungskette da sind. So, ein System, was mir da direkt einfällt, ist natürlich SAP. So, und da ist es halt super, super wichtig, dass das durchgängige IT-Sicherheitsniveau wirklich eingehalten wird. Weil was ich immer wieder bei meinen Kunden sehe, ist, dass wir einen Infrastrukturbereich haben, wo vielleicht ein Informationssicherheitsbeauftragter, ein CISO, ein IT-Security-Verantwortlicher unterwegs ist. Und auf der anderen Seite haben wir das SAP-Team. Und hier gibt es ein unterschiedliches Verständnis beziehungsweise mindestens einen unterschiedlichen technischen Stand, was diesen Sicherheitsfaktor angeht. Und mit NIS 2 soll dies jetzt vereinheitlicht werden. Das heißt, hier muss gesprochen werden zwischen diesen Teams und eine Strategie entwickelt werden, wie es wirklich einheitlich angegangen werden kann.
Und das heißt, das ist etwas, was jetzt aus dem SAP-Bereich initiiert wird. Passiert das? Oder ist das schon etwas, wo zumindest der SAP-Bereich ja wenigstens offen sein sollte, falls jetzt der CISO oder wer auch immer dann ums Eck kommt und sagt, ich habe hier übrigens hier so Vorgaben aus NIS 2. Was macht ihr denn da eigentlich? Also wie läuft denn das jetzt gerade?
Also ich habe jetzt noch mit keinem, ich sag mal, SAPler über NIS 2 gesprochen, weil die gesagt haben, wir müssen hier Dinge tun. Es ist, wie du gesagt hast, eher CISO-getrieben. Das heißt, ein CISO oder auch ein Informationssicherheitsbeauftragter, die gehen jetzt proaktiv auf die SAP-Leute zu und hinterfragen mal Dinge. Und dann ist hier auch ganz oft die Brücke geschlagen, dass wir sagen, okay, wir haben verstanden, was die Ziele vom CISO sind. Wir wissen, was NIS 2 fordert. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das SAP hier auf dieses Niveau anheben.
So, also die SAP-Abteilung, die kann wahrscheinlich erwarten, dass ja ein CISO irgendwie auf sie zukommt und dann Fragen stellt und Anforderungen hat vielleicht. Aber was sind denn diese Anforderungen? Also was steckt denn jetzt eigentlich dann im NIS 2-Gesetz, was ich vielleicht auf dem Schirm haben muss und was ich noch nicht vielleicht umgesetzt habe?
Ja, NIS 2 ja, organisiert sich ähnlich wie auch andere Compliance-Richtlinien an sogenannten TOMs, also technisch-organisatorischen Maßnahmen. Da haben wir auf der technischen Seite das Zugriffsmanagement, das heißt, welche Benutzer dürfen welche Daten einsehen, wie sind die Zugriffe verwaltet, gibt es hier Konzepte, geht in den Bereich des Schwachstellenmanagements, wie werden diese erkannt, wie werden diese geschlossen im besten Fall und dann auch Bereiche Netzwerksicherheit allgemein, da bewegen wir uns sehr im Infrastrukturbereich oder auch die physische Sicherheit, ganz klassisches Beispiel. Der Serverraum, der noch im Unternehmen steht, kann da jeder reingehen oder nur befugte Personen, wird das mitprotokolliert? Genau, das sind so die Kernthemen. Zudem kommt noch Verschlüsselung. Das heißt, wie kommunizieren Systeme miteinander? Wie kann ich auf Systeme zugreifen? Das ist auch bei SAP immer sehr einfach, etwas Unsicheres zu konfigurieren. Und hier muss man dann halt da auch genau reingucken, wie kann man es sicher konfigurieren? Was sind die Anforderungen, die hier zu erfüllen sind? Und auf der organisatorischen Seite, da gibt es Kernbereiche, die NIS 2 mitbringt. Das ist einerseits das Risikomanagement. Welche Risiken habe ich denn jetzt gerade auf Basis meiner Daten, Informationen, die ich im Unternehmen verwalte? Wo liegen diese? Vielleicht ja im SAP-System, und welche Risiken habe ich hier? Um daraus dann gezielt auch Maßnahmen zu ergreifen. Was sind denn die Schutzziele, die ich erreichen möchte? Und auch ein ganz, ganz großer Punkt ist dass die Lieferkettensicherheit. Welche Unternehmen beliefern mich denn gerade? Sind die denn auch sicher oder muss ich hier auch mit Gefahren rechnen? Und der meiner Meinung nach mit wichtigste Punkt, Awareness und Schulung. NIS 2 ist ja auch unter anderem ein Management-Thema. Und hier gibt es auch eine Pflichtschulung, die zu erfüllen ist. Und das ist die Management-Schulung, wo das Management einmal darüber informiert wird. NIS 2 ist jetzt da. Wir müssen Dinge tun und die Geschäftsleitung.
IT-Sicherheit ist wichtig.
Genau, IT-Sicherheit ist wichtig.
Für Management. Okay. Ja gut, so jetzt, das heißt, da werden also, ich sag mal, also ist denn da jetzt irgendwas Verrücktes dabei? Also sind das jetzt irgendwie so crazy Security-Auflagen oder ist das das, was, keine Ahnung, gefühlt schon seit 20 Jahren im BSI-Grundschutzkatalog irgendwie auch steht und was eigentlich schon immer eine gute Idee war, nur mit dem Unterschied, dass es jetzt irgendwie in Gesetze gegossen worden ist.
Ja, also es ist nichts dabei, wo ich jetzt in einen Kopfschütteln ausgeartet bin, sondern es sind halt Themen, die...
Ja, du.
Ja.
Wir müssen gleich nochmal fragen, was Kunden im Moment dazu sagen.
Ja.
Genau,
es ist eine sehr, sehr gute Baseline, was hier mit reingenommen wird, um das Unternehmen wirklich zu schützen. Es geht hier um Kernbereiche, wo viele Kunden auch schon weit sind. Und da haben wir dann wieder zwei Betrachtungsweisen, die Infrastrukturbereich und SAP. Und in manchen Bereichen ist SAP etwas fortschrittlicher als der Infrastrukturbereich und andersrum genauso. Und hier muss man dann, und das ist mit einer der größten Herausforderungen, erstmal feststellen, wo stehen wir denn gerade? Also erstens, ja, sind wir betroffen? Ja, nein. Und dann, was ist denn jetzt zu tun? Was sind denn jetzt die Hausaufgaben, die ich zu erfüllen habe? Und hier ein wirkliches Bewusstsein zu schaffen, was sind denn die nächsten Schritte? Worauf muss man abzielen?
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, es gab ja jetzt in den letzten Monaten oder Jahren auch, ich sag mal, Gesetze und Richtlinien, die rausgebracht worden sind, die zum Beispiel gesagt haben, ja, okay, es gibt Unternehmen oder es gibt Einrichtungen, die kritische Infrastruktur sind, ne? Kritis. Ja. Und deshalb aufgrund dieser Situation dann gesagt worden ist, die müssen sich also an besondere Sicherheitsstandards halten, also was weiß ich, Energieversorger oder so, ja. Also alles, was irgendwie das öffentliche Leben berührt. Und da, dass es dafür dann ein Gesetz gibt, ist ja irgendwie einigermaßen nachvollziehbar, genau. Ne, zum Schutz des Allgemeinwohls und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt der Aufhänger, warum jetzt plötzlich NIS 2 für mehr Unternehmen relevant ist? Also kannst du mal ein Beispiel geben, für welche Unternehmen ist das jetzt relevant, die vorher sozusagen ja auch noch ein bisschen durchgekommen sind, wenn man so will, oder für die bisher keine Auflagen gab? Also hast du mal so einen typischen Fall, wo jetzt ein Unternehmen plötzlich von NIS 2 betroffen wird und vorher halt noch keine Schutzmaßnahmen theoretisch machen musste?
Ja, ganz genau.
Für Gesetzes wegen.
Ja, ja? Es sind neue Bereiche mit dazugekommen. Wir haben unter anderem Post und Kurier, die jetzt auch mit reinfallen, oder auch verschiedene Branchen in der Herstellung, also im Produktionsbereich. Hier sprechen wir von medizinischen Produkten, von Computertechnik, und da gibt es noch mehrere Unterkategorien, welche Produktionsfirmen denn jetzt auch wirklich direkt von NIS 2 betroffen sind. Und hier geht es dann, du hast es gerade mit Kritis noch einmal erklärt, hier geht es auch darum, dass wir auch eine sichere Wirtschaft in Deutschland haben, weil produzierende Gewerbe, Deutschland ist ein Exportland, dass wir dieses auch aufrechterhalten können. Und das schaffen wir auch nur durch eine souveräne IT-Sicherheit.
Das heißt, die Überlegung ist wirklich, also im Prinzip zum Schutz der deutschen Wirtschaft werden Standards gesetzt in der IT-Sicherheit, weil davon ausgegangen wird, dass eigentlich kein größeres Unternehmen heutzutage, und das dürfte ja wohl auch der Fall sein, ne, in der Lage ist, ohne eine funktionierende IT-Infrastruktur zu arbeiten. Das heißt also, der Gesetzgeber gibt vor, also er geht ja schon ein bisschen greift in die Autonomie ein eines Unternehmens irgendwie. Ne? Er gibt dann vor, ihr müsst bestimmte Standards haben. Wenn ihr IT-Infrastruktur habt, dann müsst ihr die in einem gewissen Sicherheitsstandard betreiben. Ansonsten handelt ihr gesetzeswidrig.
Ja, das ist so. Und da jetzt wieder, das ist gut, weil grundsätzlich Sicherheit oder allgemein IT-Security ist ein Thema, wo erstmal die ersten Gegenargumente sind, ja, damit sparen wir ja kein Geld und uns ist ja noch nichts passiert. Und das bestätigt ja eigentlich, und das ist ja das Suspekte, auch erstmal die Leute, die dafür verantwortlich sind. Aber wenn man hier dann einen Cut macht und keine Arbeit mehr reinsteckt, gerade jetzt auch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, man wird ja nicht sicherer. Man muss sich hier einfach auf dem aktuellen Stand halten. Und das ist etwas, was oft negativ aufgegriffen wird, jetzt durch NIS 2, weil man muss ja erstmal was tun.
Aber was einen positiven Effekt auf die Unternehmen hat.
Jetzt würde mich ja interessieren, wie gehen Unternehmen aktuell damit um? Also es gab ja schon einige, die sozusagen gerade noch rechtzeitig, auch wenn es dann am Freitagnachmittag war, egal, sie haben das Formular ausgefüllt, sie haben sich registriert. Gehen wir mal davon aus, dass diese Hausaufgabe vielleicht schon gemacht worden ist und selbst diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, die können wahrscheinlich sich ja immer noch mit Entschuldigung, wir haben das Formular verlegt oder so, sich auch registrieren.
Ja.
Aber wo stehen Unternehmen jetzt gerade, die sich damit beschäftigen und wie gehen die damit um? Hast du mal ein Beispiel?
Ja, der Klassiker, wo ich mit vielen Unternehmen gerade drüber spreche, so, wir haben uns registriert und dann, ja, was denn jetzt? Diese Frage muss ja wirklich erstmal beantwortet werden und hier gehen wir üblicherweise mit einer Gap-Analyse rein. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, wo steht das Unternehmen denn jetzt gerade aus IT-Sicherheitsperspektive? Wir reden mit den Leuten aus den Fachbereichen, CISO, Information, Sicherheit, SAP und fragen, okay, wie sieht es gerade bei euch aus? Welche Prozesse sind etabliert? Gibt es Dokumente, die wir uns angucken können, um uns besser vorzubereiten, um dann danach wirklich in einen Workshop zu gehen und auf diese ganzen Themen noch tiefer einzugehen, um wirklich zu verstehen, was passiert hier gerade? Und da ist es ganz oft so, der Unterschied zwischen gelebten und dokumentierten Prozessen. Die Prozesse sind klar bei den Leuten, die jetzt schon länger im Unternehmen sind, machen wir ja schon seit mehreren Jahren so. Aber hier ist es ja ganz wichtig, diese Prozesse auch einmal zu definieren und Verantwortung festzulegen. Wer ist denn für diesen Prozess verantwortlich? Und das kriegen wir dann halt immer nur raus, wenn wir mit den Leuten reden. Und nachdem wir Dokumente bekommen haben, mit den Leuten gesprochen haben, dann geht es für uns quasi in die Arbeit, wo wir dann diesen Gap einmal rausfinden. Wo stehen die jetzt gerade? Was muss noch gemacht werden? Technisch, organisatorisch. Und dann geht es für uns darum, wirklich Handlungsempfehlungen auszusprechen und eine Roadmap mitzugeben. Dass wir dem Unternehmen nicht sagen, wie vorhin hatte ich ja ein paar Punkte genannt, ja, ihr müsst Netzwerksicherheit machen. Das ist, also ja.
Ach so.
Das hätte der Kunde ja auch googeln können. Also ja, okay. Dafür sind wir da nicht da, sondern wir geben hier immer ganz explizit den nächsten Schritt mit, ob es jetzt ein Konzeptionsthema ist oder ob wir gezielt Härtungsmaßnahmen durchführen und sagen, das ist der nächste Schritt und wir arbeiten auf das Zielbild hin, weil dies einen positiven Effekt auf unsere NIS-2-Readiness hat. Und dann geht es für uns auch wirklich nach einer solchen Gap-Analyse in die weitere Begleitung. Also wir lassen unsere Kunden danach auch nicht alleine hier die Ergebnisse viel Glück, sondern schauen auch, dass wir das Thema weiterhin betreuen.
Wie lange dauert so eine Gap-Analyse?
Gap-Analyse sind wir relativ zügig.
Also ist das was Großes oder ist das eher so was Kompaktes? Man macht halt, ihr habt eure Checklisten, ihr habt eure Fragen und dann prüft die Dokumente und daraus arbeitet das auf und dann gibt es da einen entsprechenden Report, sage ich mal, und der wird dann irgendwie durchgegangen, wahrscheinlich, ja wie, mit Prioritäten wahrscheinlich ja auch, ne, oder?
Ja, genau, mit Prioritäten, Verfügbarkeiten ist dann auch immer ein großes Thema, weil wir auch mit mehreren Leuten sprechen. In der Regel 4 bis 6 Wochen sind wir damit durch. Kommt natürlich auch auf die Maßnahmen an. Wenn wir jetzt einen Kunden haben, beispielsweise aus der Herstellung, wo eine solche Sicherheitsnorm noch nicht von Relevanz war, haben wir auch mehr Handlungsempfehlungen, die wir nachher aussprechen, dementsprechend auch mehr Aufwand in der Ausarbeitung. Wenn wir jetzt ein Unternehmen aus dem Kritis-Bereich haben, also da hatten wir jetzt teilweise auch Kunden, wo wir gesagt haben, ihr seid super aufgestellt und dann hatten wir 2, 3 Handlungsempfehlungen und dann waren die durch.
Also die haben sozusagen dann auch gleich ihr NIS-2-Label Und wenn jetzt, okay, also es gibt, ihr macht eine Gap-Analyse, ja. Da kommt ein Gap raus, also eine Lücke zwischen ist und soll, sag genau. ich mal. Und du hattest eben schon Dokumentation erwähnt. Was sind denn das für Lücken? Kannst du mal Beispiele geben für Lücken, also die dir schon begegnet sind?
Ja, also technische Lücken. Als ganz, ganz expliziten Punkt. Die NIS2 schreibt beispielsweise vor, dass in den Kernsystemen eine Multifaktor-Authentifizierung vorliegen muss. So, und das haben manche Unternehmen halt nicht in allen Systemen. Wie das dann nachher aussieht, also es sollte hier auch nicht das Ziel sein, dass ich jetzt vor jedem Tool einen Multifaktor einsetze, sondern dass man schaut, wo man diesen Multifaktor platziert. Beispiel, in SAP kann man ja auch entweder sich über Multifaktor authentifizieren oder über Single Sign-On, SSO. Das ist hier auch akzeptiert. Das heißt, wir verschieben den Multifaktor. Wir verknüpfen das Microsoft-Konto, wo der Benutzer ganz normal mitarbeitet, mit dem SAP-Konto. Hier wird sich automatisch angemeldet. Aber beim Microsoft-Konto ist dann Multifaktor vor. Und da ist es halt wichtig, dann solche Themen strukturiert anzugehen.
So, dass ich da dann auch einen Haken machen kann.
Genau. Und das ist so ein Klassiker, wo wir ganz viele Kunden dann noch weitergehend beraten, ist das Schwachstellenmanagement. Wie können wir unsere Schwachstellen denn überhaupt sicherstellen? Also über einen Pentest, gibt es vielleicht automatisierte Lösungen, gibt es vielleicht auch Tools, die das anbieten. Und hier dann auch immer mit dem Blickwinkel, was können wir für den Infrastrukturbereich machen? Wo können wir hier die Sicherheitslücken erkennen? Und um wieder die Kurve zu SAP zu kriegen, was gibt's hier denn in SAP? Weil diese ganze Organisation, dass SAP und Infrastruktur auch so zwei Welten sind, will ich schon fast sagen, das ist einfach dadurch bedingt, dass es ja auch eine andere Technologie ist. Und hier kann man die gleichen Dinge tun. Es gibt auch Möglichkeiten, ein Schwachstellenmanagement in SAP aufzubauen. Es ist aber nicht mit dem Technik-Stack, der im Infrastrukturbereich benutzt wird, unbedingt machbar. Und hier muss man einfach transparent hineingehen.
Jetzt gibt es ja, ich sag mal, Sachen, die wahrscheinlich relativ einfach gelöst werden, wie diese Sache mit dem Single Sign-On und Sachen, die vielleicht ein bisschen länger dauern, wie mit diesem Patch-Management. Ist das denn auch so, also ich habe mich registriert beim BSI und jetzt habe ich da irgendeine Gap-Analyse gemacht. Kriege ich da jetzt irgendwie Ärger, wenn da jetzt Gaps gefunden werden in diesem Report? Und muss ich die jetzt sofort dem BSI melden, also sozusagen mich selber anschwärzen, wenn man so will, irgendwie? Oder was ist denn das, was eigentlich das BSI von mir erwartet, nachdem ich mich registriert habe?
Also ja, genau, also die Erwartungshaltung ist nicht, dass am Tag der Registrierung alle Maßnahmen umgesetzt sind. Die Erwartungshaltung ist, dass ein Plan da ist und dass es absehbar ist, dass die Maßnahmen, die vorgeschrieben sind, umgesetzt werden.
Das heißt, wenn das BSI jetzt Prüfer losschicken würde, dann geht es gar nicht so darum, dass man da jetzt also überall green ist, sondern dass die aber sehen, man nimmt das Ding dieses Thema in die Hand und kümmert sich drum.
Ja, ganz genau. So, natürlich ist das BSI dann auch deutlich entspannter, wenn die sehen, alles funktioniert hier. Und wenn die sehen, okay, wir haben hier noch Themen, aber es wird sich drum gekümmert. Es gibt eine Roadmap, es gibt Termine. Dann werden die hier nochmal nachfragen zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Roadmap, die wir gesehen haben, stimmt das denn wirklich? Sind hier Dinge passiert? Aber dann ist auch gut. Da die NIS2 ist nicht dafür da, um Unternehmen zu ärgern. NIS2 ist dafür da, um eine sichere Infrastruktur in Deutschland oder auch direkt in den Unternehmen aufzubauen. Und das ist halt der wichtige Punkt.
Okay, wie wird das denn im Moment von den Kunden, die du betreust, ich sag mal, angenommen? Also gehen die jetzt hin und sagen, ja, okay, ne, Herr Beckmann, wenn Sie uns sagen, dass wir hier jetzt eine Gap-Analyse machen, dann machen wir jetzt hier eine Gap-Analyse. Und wenn Sie uns jetzt diese Punkte machen, dann bearbeiten wir die alle. Also gibt es da auch noch so, ich sag mal, eine gewisse Wahlfreiheit, dass man dann auch, ich sag mal, bestimmte Risiken akzeptieren kann? Oder muss man jetzt in dem Moment, wo da so eine Gap-Analyse ist, muss man davon dann alles durchziehen?
Ja, also Risiken.
Oder fairerweise, was machen die Kunden? Das ist ja so ein bisschen die Frage, weil es ist ja immer auch die Frage, wie ich das auslege irgendwie. Ne? Also was ist die Perfektion und was ist, ich sag mal, die gelebte Praxis? Das interessiert ja auch viele.
Ja, die gelebte Praxis, das ist tatsächlich immer ein ganz, ganz spannender Punkt. Vielleicht erstmal, was ist vorher passiert? Ganz viele Kunden haben auch bewusst gewartet. NIS2 ist ja auf EU-Ebene schon vor mehreren Jahren verabschiedet worden. Wir hatten jetzt am 6. Dezember 2025 den Tag, wo NIS II ins nationale Recht überführt wurde. Und jetzt geht es halt darum, dass die Unternehmen es wirklich, wirklich wahrnehmen. Viele aus der, ich sag mal, aus dem oberen Management haben gesagt, wir warten erstmal, bis es im nationalen Recht ist. Nachher passieren da noch Änderungen und dann gucken wir erstmal, ob das irgendwo knallt. So in dem Sinne. Lass mal irgendwo in der Presse stehen, dass die ersten Unternehmen jetzt wirklich hier mit Sanktionen bedient worden sind. So.
Also ein bisschen der DSGVO-Ansatz, ja?
Ja, genau. Und das kam da auch wirklich immer als Beispiel. Und da habe ich dem, oder ich erzähle dann auch immer, ja, aber was würden Sie denn machen, wenn jetzt ein BSI bei Ihnen ankommt und sagt, Sie sind nicht NIS2-compliant? Das ist ja kein neuer LinkedIn-Beitrag, den Sie dann veröffentlichen. Es ist ja dann für mich als Unternehmen auch wichtig, dass es jetzt vielleicht nicht die große Runde dreht, dass das Problem gelöst wird. Und das ist ja bei der DSGVO genau das Gleiche. Die Unternehmen wollen, dass es nicht medial aufbereitet wird und die tun da dann auch proaktiv Dinge für.
Ja.
Und deswegen gibt es hier jetzt nicht die große Palette an Unternehmen, die hier jetzt auf der schwarzen Liste stehen, sag ich mal. Und das ist da so ein bisschen der Trugschluss. Auch bei der DSGVO gibt es Unternehmen, die Geld bezahlt haben. Es macht aber einfach nicht die Runde. Und deswegen ist es wichtig und das macht NIS II auch gut, dass sie das Management hier auch mit in die Verantwortung ziehen. Was heißt das ganz genau? Also NIS II sagt auch, dass die Geschäftsführung privat haftbar gemacht werden kann. Und das ist halt ein Mittel. Das
ist
halt
ein Incentive, sich darum zu kümmern.
Genau, ein dezente Mittel, sich darum zu kümmern.
Ja. Jetzt, okay, die Unternehmen kümmern sich drum, du bist bei der Roadmap, es gibt dann auch Umsetzungsschritte. Gibt es da eigentlich noch dann Aufgaben, das ab und zu mal dem BSI zurückzumelden? Also nicht nur jetzt die Registrierung, sondern muss ich die dann irgendwie auf dem Laufenden halten? Oder muss ich da irgendwie ja den Plan, den ich jetzt hier aus einer Gap-Analyse kriege, muss ich den da hochladen oder was? Gibt es da eigentlich irgendwie Follow-ups?
Nein, man ist jetzt nicht dem Reporting verpflichtet, wie die nächsten Maßnahmen sind gegenüber dem BSI. Es ist so, dass der BSI ab jetzt halt berechtigt ist, die Unternehmen zu prüfen. Das Einzige, wo man dem BSI ja Meldung schuldig ist, ist bei Sicherheitsvorfällen. Das heißt, wenn man NIS2 relevant ist, dann ist es so, dass wenn jetzt ein Sicherheitsvorfall, ein großer Datenleck oder im Worst Case, die Systeme wurden irgendwie verschlüsselt, das muss dem BSI gemeldet werden. Und das zeitnah. Hier müssen festgelegte Prozesse vorliegen. Es müssen Verantwortlichkeiten geklärt werden. Und es muss auch binnen 24 bis 72 Stunden dieser Vorfall wirklich gemeldet werden und auch wieder mit umgegangen wird.
Was passiert, wenn man das nicht tut?
Dann ist halt wieder, sind wir im Bereich der Sanktion. Wenn es danach rauskommt, es kommt eine Prüfung hoch, man muss ja auch seine Sicherheitsvorfälle entsprechend nachhalten, dann ist das ein Compliance-Verstoß.
Und dann kommt man an den Pranger sozusagen.
Genau,
oder man muss auch Geld bezahlen, ja.
Und, genau,
oder?
Man kommt an den bösen Pranger und letztendlich ist es dann ja der wirtschaftliche Schaden, der entsteht. Und auch der Reputationsverlust. Also wenn du jetzt Kunde wärst und du hörst, einer deiner Lieferanten hatte eine große Datenverschlüsselung, du weißt, es liegen auch Daten von dir da und du kriegst dann über Dritte mit oder über die Presse, da war ein großer IT-Sicherheitsvorfall, es wurden Daten gestohlen und die haben nachher vielleicht sogar noch dem bösen Dritten in Bitcoin bezahlt. Hast du danach noch ein gutes Gefühl, mit diesem Lieferanten weiterzuarbeiten?
Ja, vor allem auch, wenn ich es per Zufall dann mitbekommen habe und nicht per Information. Ne?
Genau, so, und ne? Deswegen ist es halt so wichtig. Ne? Also einerseits natürlich, Sanktionen sind blöd, aber es ist ja auch dann in gewisser Maßen das Druckmittel. Kümmert euch drum. Es ist ein wichtiges Thema.
So, jetzt gibt es halt die Unternehmen, die schon wissen, dass sie in NIS2 relevant sind, weil die sich schon informiert haben oder die entsprechenden Leute haben sich schon informiert. Das heißt, die müssten jetzt sowieso losmeißeln. Ja. Was ist denn mit den Unternehmen, die es vielleicht ja auch noch nicht gemerkt haben? Ne? Mhm. Wie auch immer, war jetzt nicht so Thema. Wie kann ich jetzt nochmal rausfinden, ob ich in NIS2 relevant bin? Was ist denn da der erste Schritt? Weil bevor ich jetzt dich hole für eine NIS2 Gap-Analyse oder so, muss ich erstmal wissen, ist das überhaupt meine Firma relevant? Wie finde ich das raus?
Genau, also da hat der BSI auch einen Fragenkatalog veröffentlicht. Das ist 10 Minuten, ist man damit durch, wo gezielt Fragen gestellt werden.
Das ist auch deine Empfehlung, einfach kurz den Fragenkatalog durchgehen.
Genau, ist meine Empfehlung, ist auch gar nicht unbedingt meine persönliche Meinung, ist auch die Empfehlung vom BSI, diesen Fragebogen auszufüllen. Woran man sich einfach gut orientieren kann, ist, sobald man mehr als 50 Angestellte hat oder einen größeren Umsatz von 10 Millionen Euro. dann gilt man erstmal, okay, ja, es ist relevant und dann muss man quasi in die Branchen schauen. Da gibt es dann zwei verschiedene Bereiche. Kritisbereich deckt davon viel ab. Es sind Bereiche dazugekommen, Postkurier, mehrere Bereiche aus dem Produktionsumfeld. Aber das erklärt dann auch der Fragebogen. Also der ist eigentlich super intuitiv und da kann man dann auf jeden Fall die Betroffenheit feststellen.
Ist denn das, also so ich so mal als Daumenregel, das ist ja schon, also eigentlich im Prinzip dann jedes größere Unternehmen in Deutschland, oder? Also, oder wie ist die Abgrenzung der Branchen da?
Genau, also es kommt sehr aus dem Kritisbereich oder auch aus den Bereichen des IT-Sicherheitsgesetzes, was gegelten hat. Und hier kommen jetzt einfach Branchen dazu. Herstellungsbereich sind natürlich viele Branchen, die ja jetzt mit dazukommen, die dann auch vor den neuen Herausforderungen stehen. Gerade im Produktionsbereich, wenn wir das Thema OT haben, das heißt die ganzen Maschinensteuerungen, die in dem System stehen, müssen die dann abgesichert werden. Das ist ein Thema, wo immer vorsichtig hineingegangen wird, weil jeder Sicherheitseingriff an meinen Maschinen kann ja zum Produktionsausfall führen.
Ja.
So, und da ist halt ein Punkt, wo die Unternehmen jetzt auch vorstehen.
Okay, also da gibt es dann noch einige Aufgaben. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich relevant bin, wenn ich einigermaßen groß bin und Dinge auch herstelle, ist relativ hoch. Es werden auch nicht die Leute vom Haken gelassen, die eh schon dran waren, wegen ja. Kritis und Co. Ne? Also da ist auch nichts relaxed worden oder so. Es trifft einfach jetzt noch mehr Unternehmen
ja.
und mehr Leute müssen sich einen Plan machen, wie sie jetzt NIS-2-Auflagen umsetzen können.
Ganz genau.
Mir fällt gerade noch ein, ich habe eben, wo du gesagt hast, was sind so Dinge, die ihr feststellt bei der Gap-Analyse, da hattest du nur gesagt, okay, es gibt so technische Findings und so weiter, aber ich hatte auch so nur noch mal zur Sicherheit auch so ein bisschen rausgehört, ihr habt auch Kunden, die ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, wo ihr dann so ein, zwei Feststellungen habt, aber das ist dann jetzt also keine Major Issues irgendwie. Der Gap entsteht auch manchmal dadurch, dass eigentlich schon die guten Prozesse gelebt werden und eigentlich alles in Ordnung ist, es bloß keiner aufgeschrieben hat, oder?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir auch oft bei Kunden sehen. Die Prozesse, die sind um Gottes Willen nicht schlecht. Es sind gute Prozesse, aber sie sind einfach nicht klar strukturiert. Es gibt keine Verantwortlichkeiten. Und das ist halt etwas, was durch NIS2 auch unter anderem gefordert wird. Oder wenn Unternehmen auch in Richtung ISO 27001 gehen. So, da ist auch einfach diese Dokumentationsarbeit ein Bestandteil von. Und das ist eine Hausaufgabe, die man machen muss, weil an den Prozessen brauchen wir dann teilweise nicht schrauben. Also wir geben dann immer nochmal eine Empfehlung ab. So, hier könnten wir den Prozess nochmal optimieren. Lass doch da und da vielleicht diesen Prozessschritt überspringen, automatisieren. Aber das ist dann ja, die Kirsche auf der Sahne, sage ich mal. Denn Prozesse sind gut teilweise bei den Kunden.
So, jetzt, wir alle nutzen ja ChatGPT und KI und so, ne? Oder vielleicht alle, ich auf jeden Fall viel, ja. Und da ist natürlich auch die Frage, ne, also ich sag mal ketzerisch, warum sollte ich dich jetzt holen und dein Team, wenn ich doch bei ChatGPT auch mehr oder weniger sagen kann, ja, was muss ich denn wegen NIS2 machen? Und der spuckt mir da eine Liste aus. Und wenn ich ganz mutig bin oder vielleicht schon UnternehmensGPT aufgebaut habe, vielleicht kann mir ja das auch irgendwie so eine Gap-Liste generieren. Was sind denn da so deine, was ist denn da dein Take drauf? Und du bist ja auch insofern befangen, weil du ja auch stark im KI-Bereich unterwegs bist, ja?
Ja, natürlich machen das Unternehmen. Die arbeiten auch mit KI und es ist auch häufig die Antwort, wenn ich mit Unternehmen über eine NIS2-Umsetzung spreche, dass sie sagen, nee, wir machen einfach viel mit KI und dann kriegen wir da schon Haken dran. Das große Thema dabei, also KI neigt immer noch dazu, in gewissen Maßen zu halluzinieren. Und die gibt das ja nicht so gerne zu. Es ist ja immer der netteste Berater der Welt. Und wenn man die KI dann sagt, okay, das passt doch gar nicht, du bist doch gerade am Spinnen, dann sagt er, ja, stimmt, du hast recht.
Entschuldigung.
Ja, aber der Schritt kommt ja nicht proaktiv von der KI.
Ja.
Und was hier auch super wichtig ist, der Gap, da sind wir wieder, zwischen Theorie und Praxis. Was passiert denn, wenn wir jetzt unsere Prozesse, unsere Richtlinien nur mit KI umsetzen und ich mir das im besten Fall nicht mal durchlese? Ich habe eine Richtlinie, die ich einem Prüfer nachher geben kann, damit der ein bisschen beschäftigt ist. Dass da Sachen drinstehen, die technisch bei uns gar nicht da sind. So, und das ist halt schwierig,
wo der Prüfer dann sagt, ja, zeigen Sie mir mal bitte hier dieses System, was hier drin steht.
Und ja,
dann
so, genau.
Ist gerade nicht da.
Genau, muss ich mal schnell gucken und dann rennt man ins Büro und erfindet nochmal eben schnell was. Und das ist halt super gefährlich, weil es bringt gar keinen Mehrwert. Und das ist ein Punkt, wo wir immer ansetzen. Wir wollen unsere Kunden dazu pragmatisch beraten. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was sind die Themen, die umgesetzt werden müssen? Und wie schaffen wir es auch, NIS 2 umzusetzen, ohne jetzt ein Wording von einem Kunden tatsächlich, diesen unnötigen Papiertiger entstehen zu lassen?
Ja.
So, und das ist halt wirklich wichtig, weil auch alle Dokumente, die nachher erstellt werden, die sind ja nicht fertig. Also natürlich kann man hier und da ein bisschen auch KI benutzen, um vielleicht mal Ausformulierungen zu treffen, da immer drüber gucken. Aber es ist ja auch verpflichtend, dass ich mir die Sachen in einem bestimmten Intervall nochmal wieder angucke. So, wenn jetzt in 2-3 Jahren geprüft wird und ich habe dann noch meine Richtlinie von vor 4 Jahren, das ist gerade jetzt im digitalen Zeitalter mit KI, da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Und das ist halt super wichtig, sich dessen bewusst zu machen.
Ist das realistisch? Also ich kann mich da noch erinnern, dass ich irgendwie vor 15, 20 Jahren irgendwelche Grundschutzkataloge ausgefüllt habe mit irgendwelchen Tools auch, die mir da geholfen haben, die entsprechenden Punkte zu adressieren und dann zu sagen, ja, wie setzt ihr das in SAP um? Ja, Username, Passwort, keine Ahnung. So. Und das waren 1A-Papiertiger. Also da hat hinterher nie wieder jemand reingeguckt und das wurde auch schon gar nicht für den operativen Betrieb benutzt. Ist das realistisch, das zu verknüpfen, die Anforderung von NIS 2 mit der tatsächlich operativen Prozessdokumentation, oder ist das etwas, wo man eigentlich immer auch ein Stück weit Papiertiger noch produzieren muss?
Den Papiertiger kann man in gewisser Weise nicht verhindern. Das sage ich meinen Kunden auch. Ne? Also wir schauen halt, dass wir es auf das Minimalste reduzieren. Wie machen wir das? Also wir gehen hier sehr risikoorientiert rein. Wenn ich nachher feststelle, weiß ich nicht, irgendein System habe ich im Einsatz, was gar nicht schützenswert ist. Da können sich die Mitarbeiter vielleicht einfach nur ein paar Flyer vom Unternehmen angucken, so die eh öffentlich zugänglich sind. Das ist für mich jetzt kein System, wo ich einen großen Schutzfaktor drauflegen muss. Sondern wir schauen wirklich, wo verdient das Unternehmen gerade sein Geld mit? Welche Systeme sind hier relevant? Und was sind auch die Schutzziele, die ich hier habe? Und was müssen wir tun? Was müssen wir tun, um das aufrechtzuerhalten? Und auf Basis dessen gehen wir dann in NIS 2. Was müssen wir tun? Wo können wir hier die Haken setzen? Weil einfach nur NIS 2 zu betrachten, ja, ich habe technische Maßnahmen und zu jeder technischen Maßnahme mache ich erstmal einen 20 Seiten PDF, was ich mir nie wieder angucke.
Oder nur der Prüfer dann meckert.
Ja, genau. Und es geht ja auch darum, hier einen Mehrwert zu schaffen. Also NIS 2 ist ja dafür da, die Sicherheit zu erhöhen, jetzt auch das Management hier mit in die Verantwortung zu ziehen, dass Ressourcen freigegeben werden, Budgets freigegeben werden und die Chance darf man nutzen.
Ja.
Und das ist halt eigentlich der super wichtige Punkt. Man sollte jetzt nicht anfangen, sich irgendwas dahin zu fuschen und Hauptsache, wir kommen irgendwie dahin, dass wir da einen Haken dran kriegen, sondern die Chance jetzt nutzen, mit dem Management Attention, was jetzt vorgeschrieben ist, die Sicherheit strukturiert zu erhöhen und das durchgängig.
Okay, so, also vielleicht kannst du noch so zum Schluss einmal nochmal zusammenfassen, wenn jetzt jemand merkt, okay, vielleicht will ich da nochmal loslegen, vielleicht will ich da was tun, kannst du nochmal so kurz sagen, was sind die Unterstützungsleistungen, die du und dein Team anbieten bezüglich NIS 2?
Ja, NIS 2 ist im ersten Step immer die Gap-Analyse. Das hilft natürlich dem Kunden einmal zu verstehen, wo stehen wir gerade generell. Und für uns als externe Berater ist es auch super wichtig, dass wir die Organisation verstehen. Das können wir über so eine Gap-Analyse super, super gut machen, um dann auch wirklich die nächsten Schritte pragmatisch umsetzen zu können, um hier eine transparente Bewertung geben zu können. Sonst ist auch eine Frage, die ich immer schon in den ersten Gesprächen einer Gap-Analyse habe. Ja, was kommt denn danach? Das sind technische Anforderungen, das sind organisatorische Anforderungen. Da unterstützen wir Kunden auch in verschiedenen Bereichen. Das heißt, sei es mal ein Multifaktor oder eine Risikoanalyse, wo wir dann auch SAP mit betrachten sollen. Wir können auch bei allen Folgemaßnahmen, können wir helfen, können wir unterstützen, es umzusetzen. Oder auch bei den Schulungen. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Klassiker, die Management-Schulung ist bei NIS 2 ein großes Thema. Auch da bieten wir Formate an, wie wir ganz gezielt das Management schulen und wo man dann da auch einen kleinen Haken dran machen kann.
Ja, damit die den Haken setzen können.
Genau.
Geschult sind wir schon mal, ne?
Genau.
Okay. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Max.
Sehr gerne.
Okay, ich habe einiges gelernt heute zum Thema NIS 2. Es ist in Kraft getreten. Es müssen viel mehr Unternehmen umsetzen. Also wer bisher kritisch war, der ist auch nicht vom Haken, sondern muss das auch machen. Aber es sind jetzt Unternehmen und Branchen in Deutschland dazugekommen. Und wahrscheinlich, es fehlen irgendwie noch 20.000. Also hallo, ja, schaut mal nach, bitte. Ihr könnt den Selbsttest machen vom BSI. Den verlinken wir auch nochmal. Könnt ihr herausfinden, ob ihr relevant seid. Und dann, wenn ihr relevant seid, geht es darum, rauszufinden, was ist denn jetzt der Gap zwischen der Vorgabe und dem, was ihr im Moment im System habt. Wie immer bei IT-Sicherheitsauflagen ist es auch relevant für das SAP-Umfeld, weil es ja um einen gemeinsamen IT-Sicherheitsstandard geht, der also sich durchs ganze Unternehmen zieht. Und das ist ja auch mein Credo immer, wo liegt das Geld? Im SAP. Ja, also gute Stelle, wo ihr ansetzen könnt. Ihr müsst das BSI nicht die ganze Zeit up-to-date halten, aber ihr solltet euch vielleicht registrieren, falls das noch nicht passiert ist. Und ja, dann letztendlich dann auch die Sicherheitsrichtlinien umsetzen und durchziehen. Das müsst ihr allerdings auch nicht alleine. Max und sein Team helfen gerne. Genau. Wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, wir haben auch ein Webinar zu dem Thema, was du hältst.
Ja.
Das packen wir auch in die Shownotes. Und da gibt es dann nochmal mehr Insights, auch aus Kundenbeispielen, wie ist das so gelaufen, wie funktioniert das mit NIS 2. Ja, also Max, vielen lieben Dank für die Infos, vielen lieben Dank euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns demnächst.